Das Bauhaus. Legendäre Kunstschule der 20er Jahre. Ort für neue Ideen und Gestaltung, für Widersprüche und Gegensätze. Ein großes Mosaik der Moderne. In der zweiten Staffel von About Bauhaus, dem Podcast des Bauhausarchiv Museum für Gestaltung Berlin, tauchen wir in die Geschichte der Schule ein, Jahr für Jahr.
Herzlich willkommen zu About Bauhaus. Mein Name ist Adriana Kapsreiter und heute begeben wir uns wieder in ein neues Jahr der Bauhausgeschichte. 1928 war ein besonders einschneidendes Jahr für die Schule in Dessau. Walter Gropius, der Bauhausgründer und langjährige Leiter der Schule, reichte seine Kündigung ein und machte Platz für einen neuen Direktor, Hannes Meyer. Zwar ebenfalls Architekt wie Gropius, aber doch ein ganz anderer Typ. Und das sollte sich natürlich auf das Bauhaus auswirken. Wie sich das Bauhaus seit dem Umzug nach Dessau und unter der neuen Leitung wandelte, lässt sich an einer Werkstatt besonders gut ablesen. Die Weberei, die Textilwerkstatt, war eine der erfolgreichsten Werkstätten am Bauhaus. Und die Werkstatt, in der fast alle Frauen arbeiteten. Dazu habe ich heute die Modedesignerin Esther Perban nach Dessau eingeladen, um auf den Spuren der Weberinnen zu wandeln und über Stoffe zu sprechen.
Ich sage mal, das sind die Stoffe, aus denen die Träume sind. Und Sie haben es ja angesprochen, dass es auch um Kunst geht. Und mein Hauptbetätigungsfeld, sage ich mal, ist natürlich Bekleidung. Und da geht es um Stoffe. Aber wenn ich dann mal irgendwie rechts oder links ausschere und mich mehr in die Kunst begebe, geht es auch um Stoffe immer. Also ich hatte eine Solokunstausstellung, wo ich textile Landschaften gezeigt habe oder textile Skulpturen. Und da bin ich genauso rangegangen, wie wenn ich Bekleidung erschaffe, also Formen durch Stoff gestalten und daraus Landschaften machen.
Super, genau, auf die Ausstellung wollte ich nämlich auch hinaus, weil Kunst kommt ja da auch mit rein. Also Es ist ja auch Modekunst, klar, aber Sie haben auch im klassischen Sinne bildende Kunst gemacht mit dieser Ausstellung und Stoff da auch in einen anderen Kontext gebracht, auf die Leinwand sozusagen. Aber auch schwarzer Stoff.
Genau, genau. Da bleibe ich mir treu. Zumindest bis jetzt. Was die Zukunft sagt, das sehen wir dann.
Und wie suchen Sie die Stoffe aus für Ihre Entwürfe? Haben Sie die von Anfang an im Kopf oder gibt es zuerst eine Form und dann fügt sich der Stoff?
Das sind Erfahrungswerte. Ich liebe die Gegensätze. Ich liebe sehr, sehr steife Stoffe, die fast, ja, nicht so richtig für Mode geeignet sind oder für Bekleidung geeignet sind. Das sind Stoffe, die ja für Arbeitsbekleidung genutzt werden, also für die Zimmermannshose. Nennt sich auch Deutschleder, obwohl es nichts mit Leder zu tun hat. Da kann man sehr, sehr skulptural mitarbeiten und das liebe ich eben auch, das um den Körper zu bauen, also etwas Skulpturales. Und da braucht man, deswegen, ja, habe ich gesagt, Erfahrungswerte, weil man da ja viele Jahre Erfahrung braucht, um erstmal zu verstehen, was kann ich denn mit dem Stoff machen. Also weil man kann mit dem nicht das Gleiche machen, wie wenn man mit einem dünnen Baumwollstoff arbeitet. Also die Verarbeitung, die Nahtzugaben, müssen die Nähte offen bleiben. Es wird alles ganz dick, wenn man zu viele Nahtzugaben auf einer Stelle hat. Ja, und es ist auch vom Tragekomfort ein anderer als eben ein fließender Stoff. Und da springen wir jetzt schon wieder zum nächsten Thema, aber dass ich ja so Schutzräume gestalten will mit meiner Bekleidung oder Urban Shells. Und da passt eben dieser sehr steife Stoff wunderbar dazu. Und es gibt einem wirklich wie so einen Schutzmantel. Ich habe auch heute eine Hose daraus an und eine Weste. Und es ist wirklich, es ist eine Rüstung. Aber trotzdem kann man in der leben. Aber man muss die erstmal sich zu eigen machen. Also wenn ich die Hose ausziehen würde, könnte ich die hinstellen in den Raum, wie eine Skulptur. Aber trotzdem kann ich da drin laufen gehen, tanzen, sitzen, alles machen. Aber es ist ein ungewöhnliches Gefühl, wenn man die zum allerersten Mal anzieht. Denkt man so, das ist aber ungemütlich. Aber man muss sie sich zu eigen machen. Und das finde ich ein spannendes Thema.
Sich Stoffe zu eigen machen. So kann man die Geschichte der Weberinnen am Bauhaus gut zusammenfassen. Ein kleiner Rückblick. In den ersten Weimarer Jahren hat es die sogenannte Frauenabteilung nicht gerade leicht. Sie wurde von den Männern kaum ernst genommen und anfangs nur wenig gefördert. Auch um die handwerklichen Fähigkeiten der Weberinnen war es zuerst nicht immer gut bestellt. Viele von ihnen waren Autodidaktinnen und brachten sich gegenseitig alles Wichtige bei. Dennoch standen ihre Arbeiten denen der Männer in nichts nach. Sie schufen ausdrucksstarke künstlerische Einzelstücke, teilweise stark geprägt von der Malerei Johannes Ittens oder Paul Klees. Während in Weimar noch das handwerkliche Einzelstück im Vordergrund stand, kam mit dem Umzug nach Dessau die Hinwendung zur Industrie, zur Serienproduktion und zur Technisierung. Viele der Frauen waren davon abgeschreckt, sahen sich mehr im Handwerk und wagten daher den Umzug nach Dessau nicht. Esther Perband hingegen hat keine Hemmungen vor technologischer Innovation, ganz im Gegenteil. Natürlich geht es heute um andere Technologien als damals, zum Beispiel um die Möglichkeit einer virtuellen Welt mit virtueller Mode.
Ja, wie fangen wir damit, wie greifen wir dieses Thema an, um das greifbar zu machen? Weil ich glaube, für viele ist virtuelle Mode oder digitale Mode so unverständlich noch oder so ungreifbar, was das eigentlich ist. Und vielleicht erzähle ich mal kurz, was so mein Aha-Moment war, weshalb mich das so fasziniert oder weshalb ich glaube, dass das die Zukunft auch ist. Und zwar war das 2020, mitten im Lockdown, haben wir es geschafft, 2 Hochzeitskleider an die USA zu verkaufen und zu verschicken, ohne eine physische Anprobe. Also meine Schnittmacherin arbeitet digitale Schnitte, das ist jetzt nichts Neues, das gibt's seit vielen, vielen Jahren. Also vorher hat man Schnitte mit der Hand, Bleistift irgendwie auf dem Papier gemacht. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahrzehnten es digitale Schnitte gibt. Aber was sie jetzt eben machen kann, ist, gibt es Programme für, wo man diese Schnitte dann auch digital zusammennähen kann. Und dann kann man sie einem Avatar anziehen. Also ja, einer Puppe, sage ich mal, einer digitalen Puppe. Und diese digitale Puppe kann man eben bauen nach den Maßen der Kundin. Und das haben wir gemacht. Wir haben halt der Kundin gesagt, okay, bitte die und die Maße uns schicken. Und dann wurde der Avatar so verändert, dass er halt die Maße von der Kundin hat. Und dann haben wir digitale Anproben gemacht und haben gesagt, ja, sieht gut aus, zugeschnitten, genäht, geschickt und dann hat diese Frau da drin geheiratet. Und ich finde das so besonders, weil Bräute sind ja, glaube ich, die schwierigsten Kundinnen, die man so haben kann, weil es ist so der eine Tag im Leben und es muss einfach alles perfekt sein und dann nehmen sie entweder zu aus Stress oder sie wollen noch abnehmen. Also irgendwie eigentlich ist es sehr undankbare Kunden. Jetzt mache ich auch nicht Corsagenkleider, die total so auf Millimeter genau. Deswegen hat es funktioniert. Aber dass die happy waren, dass das funktioniert, dann da habe ich so gedacht, okay, wow, ich glaube, das ist die Zukunft. Und das ist so der erste Schritt dahin. So. Und das kann man jetzt weiterdenken, dass eben das, was wir da auf den Avataren machen oder dieses Schnitte für Bekleidung digital zusammennähen, das ist digitale Mode. So. Mhm. Und ich bin einfach überzeugt davon, dass digitale Mode unsere Zukunft sehr beeinflussen wird oder unser Leben sehr beeinflussen wird. Wir werden zusätzlich zu unserem normalen Kleiderschrank einen digitalen Kleiderschrank haben, den wir dann benutzen für Online-Konferenzen, Zoom-Meetings, Gespräche mit unserem Geschäftspartner, der irgendwie am anderen Ende der Welt sitzt. Und die Möglichkeiten sind natürlich noch viel größer, weil wir sprechen ja hier heute viel über Stoffe, wir können eben auch Stoffe entwickeln, also Bekleidung aus Stoffen entwickeln, die es im realen Leben nicht geben kann. Also in Zukunft werde ich in eine Online-Konferenz gehen können und ein Kleid aus Wasser anhaben können. Oder aus Staub oder aus Feuer oder aus Wolken oder so. Und das triggert mich als kreativer Kopf natürlich total so. Und das ist einfach eine Erweiterung meiner Kreativität. Und deswegen kribbelt's mir da so in den Fingern. Ich finde das einfach spannend. Und ich kann auch verstehen, dass heute die Menschen oder so, auch meine Kundin hat noch überhaupt keine Berührungspunkte damit. Und man kann damit auch noch kein Geld verdienen. Deswegen ist es für mich gerade eher, es ist ein Marketing-Tool, Gag, weiß ich nicht. Und ich möchte einfach, was ich vorhin gesagt habe, ich möchte diesen Brückenschlag schaffen zwischen Tradition und Moderne oder wie haben Sie es genannt? Nicht im Moderne, weil das Wort sollen wir ja nicht mehr benutzen. Progressivität, genau. Um das hinzukriegen, das beides irgendwie zu verbinden. Und ich sage immer so, ich werde zwar älter, aber ich möchte niemals alt werden, so im Kopf. Ich möchte einfach immer am Zahn der Zeit sein und das in meine Arbeit integrieren können. Und mit digitaler Mode, glaube ich, ist das ein Bereich, der das tun wird, der einfach mein Gehirn nicht lahm werden lässt. So.
Also ich habe mir dann diese virtuelle Fashion Show angeguckt. War das auch im Rahmen von der Kunstausstellung?
Von der Kunstausstellung in Leipzig, genau.
Eben, weil das ist ein Grenzbereich dann wieder zwischen Mode und Kunst, weil das, was da gezeigt wurde, ja, na doch, es war schon angelehnt an Entwürfe, die real existieren, glaube ich, oder?
Ja, teils, teils. Mhm. Also, weil auch das ist ein Prozess. Man fängt dann auch, also ich als Modedesignerin fange natürlich erstmal an, okay, dann nehme ich mal so ein Kleid, was es schon gibt, und mache das mal digital. Mhm. So, Haken dran, okay. Und was kann ich jetzt, was ist der nächste Step? Vielleicht mal irgendwie einen anderen Stoff oder das auflösen oder eben kein Avatar, dass das nur als Hülle sozusagen läuft. Und das waren ja, also ich habe da keine Avatare drin gehabt in dieser Bekleidung, sondern habe nur die Hüllen laufen lassen, aber sie haben sich bewegt wie Menschen. So. Und dann geht man eben immer weiter. Aber es ist ein Lernprozess.
Ja, klar, das ist klar. Und es ist ja auch eine Technik, die sich ständig weiterentwickelt und die dann andauernd noch krasser wird.
Ja,
und
ja,
so.
Das ist,
es ist halt faszinierend, weil eben die Materialität von Stoff ist ja ein großer Teil von dem Zauber, dass es sich unterschiedlich anfühlt, dass das Licht anders fällt bei dem Stoff oder bei jenem. Und gerade das Haptische eben eine Riesenrolle spielt. Und wenn ich dann jetzt in Zukunft ein Kleid aus Feuer tragen kann, trage ich das, aber es ist ja trotzdem nicht haptisch. Das ist das, was ich so spannend finde. Es ist ja fast...
Ja, da bin ich gespannt. Also auch da gibt es Entwicklungen. Jetzt würde ich sagen, es dauert noch 20 Jahre, aber wahrscheinlich dauert es dann nur noch 5. Es wird ganz viel gearbeitet an sozusagen so Handschuhen, die dann eben auch die Gefühle, also dass wenn ich das anziehe, dass mir dann vielleicht trotzdem auch warm wird. Oder
ja, crazy.
Es ist total verrückt. Mhm. Also das kann einem Angst machen. Aber ich möchte dann immer nur, weil wir reden über Bauhaus hier heute, das, was die da gemacht haben, haben den Menschen auch Angst gemacht.
Ja.
Deswegen haben die gesagt, das sind aber Möbel hier für ein Maß und nicht für uns. Und ich glaube, genau das Gleiche passiert wieder. Und es ist ja auch so spannend, dass es immer wieder kommt. Und das eigentlich, wenn wir jetzt auch mal in die politische Richtung abdriften, aber auch das sehen wir ja gerade. Angst ist immer der beste Nährboden für, dass es in die falsche Richtung geht. So. Und das hatten wir genau zur Zeit vom Bauhaus. Und deswegen wurde das Bauhaus irgendwann geschlossen. Und wir müssen aufpassen. Und gerade wir Kreativen müssen dafür sorgen, dass das eben nicht passiert.
Die Weberinnen, die ganz ohne Angst vor Technik und Industrie mit nach Dessau gingen, waren hochmotiviert, ein neues Kapitel ihrer Arbeit aufzuschlagen. Funktionale Gebrauchsstoffe für das moderne Wohnen. Und unter dem Direktorat von Hannes Meyer wurde nun genau diese Entwicklung befeuert. Meyer war kein großer Fan von Kunst, in Anführungsstrichen. Oder in seinen eigenen Worten: Alle Dinge dieser Welt sind ein Produkt der Formel Funktion mal Ökonomie. Alle Kunst ist Komposition und mithin zweckwidrig. Alles Leben ist Funktion und daher unkünstlerisch. Die Weberinnen ließen sich darauf ein, schufen Bodenbeläge und Vorhangstoffe für den modernen Alltag, leicht zu reinigend, schalldämmend, lichtreflektierend, aus neuen synthetischen Materialien. Hannes Meyer förderte auch die Beziehung zur Industrie und damit den Verkauf. Die Stoffe der Weberei wurden nun zunehmend zu Bauhaus-Verkaufsschlagern. Die Kunst, in Anführungsstrichen, ließ die Weberinnen dennoch nicht los. Auch unter Hannes Meyer entstanden hinreißende Einzelstücke, Kunstwerke um ihrer selbst willen.
Ich muss natürlich immer an mich denken und an meine Anfangszeit, wo ich auch einfach ausprobiert habe und ganz wild war. Und das ist ja immer so, die jungen Designer, auch heute, die jungen Label, da denke ich auch immer so, ja, ihr jungen Wilden, probiert euch mal aus, bis ihr irgendwann merkt, ihr müsst auch verkaufen. So, und die Phase hatte ich auch. Und dann gab es viele Jahre, wo ich gedacht habe, ich darf überhaupt nicht mehr ausprobieren, sondern muss nur noch daran denken, was meine Kundin will. Das ist auch nicht, dass es keinen Spaß macht. Das kann auch richtig Freude bringen. Ich habe ja auch meinen Laden seit 15 Jahren schon. Also seit 15 Jahren weiß ich, wer meine Kundin ist. Und die ist nicht so, wie man das so vorher in der Schule, im Studium, so eine Kundenanalyse macht. Ja, die ist jung, die hat einen super Körper, die ist total Kunst und Mode interessiert und die läuft immer bauchfrei rum. So. Nee, die ist tatsächlich in meinem Fall eben eher zwischen 40 und 75. Und die bestimmte Flecken an ihrem Körper, also ich sage jetzt mal ihr, weil es hauptsächlich Frauen sind, aber ich mache eben für beides, aber ich würde sagen 80% Frauen, 20% Männer. Ich warte noch, die Männer trauen sich noch nicht so ganz, deswegen. Aber klar, sie möchte irgendwie bestimmte Seiten zeigen an sich oder Orte, also der Rock muss, darf nicht ganz kurz oder armfrei, ist dann ab einem bestimmten Alter, fühlt man sich nicht mehr so wohl. Und das alles habe ich ständig im Kopf, wenn ich dann designe so. Und wie gesagt, das macht Spaß, aber natürlich ist es auch eine Limitierung so. Und deswegen vergleiche ich das gerade so zu der Zeit, wo die vielleicht gesagt haben, okay, wir müssen jetzt aber nur Teppiche machen, die auch wirklich in den Wohnzimmern liegen sollen. Und dann aber, und auch das kenne ich von mir, wenn man dann vielleicht so einen bestimmten Status erreicht hat, dass man sich wieder erlauben darf, auch zu experimentieren.
Mhm. Ja, also das ist tatsächlich zeitgleich passiert. Da war ich auch sehr überrascht. Zuerst dachte ich immer nur vom Angucken, so dieser letzte Fall von Gunter Stölz, das muss doch aus der Weimarer Zeit sein. Aber es gab es tatsächlich parallel. Und es ist halt genau, wie Sie sagen, darauf wollte ich jetzt auch hinaus. Das zweite Kapitel heißt sozusagen neue Technik und immaterieller Stoff. Und es fängt damit an, dass ja natürlich auch im Fall der Mode gibt es ja unterschiedliche Funktionen. Also zum Beispiel, dass man sagt, Mode soll auch was kaschieren oder sie soll was zeigen. Aber in Ihrem Fall gibt es ja dann auch Haute Couture oder Ready-to-Wear oder Sie haben auch Uniformen, glaube ich, Design. Das sind ja alles völlig unterschiedliche Funktionen. Und also am Bauhaus war es auch so. Einerseits gibt es dann diese Konzentration auf die Funktion, aber als Gegenpart dann dieses freie künstlerische Arbeiten in Anführungsstrichen, dass es das gibt, fand ich immer faszinierend, aber passt natürlich auch gut zusammen, weil das sind halt die zwei Seiten vielleicht auch von einer Medaille.
Ja, das beeinflusst sich auch. Ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Also weil aus den total kreativen Entwürfen, wenn man das runterbricht oder sich nur 1% daraus rausnimmt, kann man daraus irgendwie etwas, ich nenne es jetzt mal, Kommerzielles machen. Und andersrum wieder auch, dass man irgendwie eher was aus der Industrie oder etwas Kommerzielleres nimmt und dann sagt, und die Idee spinne ich jetzt nochmal richtig groß irgendwie so.
Ah ja, das ist bei Ihnen dann eher auch das Gleiche. Und haben Sie dann auch noch so das ganz freie künstlerische Arbeiten?
Selten, aber ich versuche es mir sozusagen einzuräumen in mein Leben, weil es soll mir auch noch Spaß machen, wenn ich 90 bin. Und dafür brauche ich das auf jeden Fall. Oder auch diese künstlerischen Projekte. Jetzt gerade bin ich an einem Glasprojekt und versuche, das Textile, die Mode, die Bekleidung irgendwie mit der Materie Glas zu verbinden, was eigentlich irgendwie überhaupt keinen Sinn macht. Und versuche sehr, sehr frei ranzugehen und habe letzten Donnerstag einen ganzen Tag in der Glaswerkstatt verbracht und habe Gipsformen gegossen, Gips gemacht und ich habe noch überhaupt keine Ahnung, wohin die Reise geht. Und das ist eben auch das Spannende und das Kreative, sich auf Prozesse so einzulassen und einfach zu sagen, ich weiß nicht, wo das Ende ist, aber ich lasse mich drauf ein. Und es sind Dinge, die ich ganz genau im Kopf hatte, sind total schief gegangen und ich habe auch dieses Gipsding eingeschlagen und geprügelt. Ich dachte, du bist hässlich. Und dann sind wieder andere Dinge passiert, mit denen ich nicht gerechnet habe. Und ja, da ist ganz viel passiert. Und sowas wünsche ich mir für mein Leben, weil ich weiß, dass es eben auch die Dinge beeinflusst, die dann sozusagen von der Stange, wie man immer so sagt, dann bei mir im Laden hängen.
Ja, genau so stelle ich es mir auch vor. Das muss sich irgendwie gegenseitig befruchten. Also wenn man komplett die Funktion außen vor lässt und nur so frei künstlerisch und das ständige Experiment, eben dann kommt man halt auch nicht so nah an die Leute ran. Aber wenn man nur kommerziell denkt, dann fehlt halt wahrscheinlich auch manchmal...
Da fehlt die Seele.
Ja, ja und die Inspiration. Also Gott, da fehlt so viel, ich kann es mir vorstellen. Also eben, Sie haben auch da unterschiedliche Funktionen gemacht. Wie war denn das mit den Uniformen, muss ich jetzt doch fragen, weil es irgendwie ja auch nicht so alltäglich...
Ja, ist auch nicht so einfach, ist eine ganz andere Herangehensweise als jetzt so ein klassischer Modedesigner, Designerin, wo man eher auch erstmal an eine Modenschau denkt, wo ganz besondere Menschen, die man sich selber auswählt, diese Sachen präsentieren. Und dann kommt ja irgendwann das echte Leben, wo man dann die Sachen an echten Menschen sieht, die eben auch ganz unterschiedlich aussehen. Aber das ist ja auch das Spannende Aber bei Arbeitsuniformen geht es natürlich, und da sind wir genau wieder eigentlich beim Bauhaus, um das Praktische, um die Funktionalität. Also der Stoff muss halten, es muss bequem sein. Die arbeiten den ganzen Tag da drin. Es ist nicht, um abends einfach mal schick auszugehen. Mhm. Es muss ja lange halten, es muss sehr oft gewaschen werden. Und es muss eben auch den unterschiedlichsten Menschen passen. Und es ist nicht so, ich habe einfach einen Laden, da stelle ich was zur Verfügung und dem, der es gefällt, kommt und kauft es und dem, der es nicht gefällt und dem es auch nicht passt, der kauft es dann nicht, sondern es muss dann wirklich auch jedem passen. Und da ist man schon mal sehr limitiert, aber auch da, ich liebe ja auch Herausforderungen, da einfach so zu gucken, was ist denn möglich? Und ich habe es vor vielen, vielen Jahren für die Komische Oper gemacht, also da die Arbeitsuniform gemacht und auch Schmuck gemacht für die und dann jetzt aktuell für das Restaurant und die Bar Veronica im Fotografiska in Berlin. Und da auch sehr freue ich mich auch, dass mein Arbeitgeber da sehr offen war, weil wir haben überhaupt nicht in Gendern gedacht. Also ich habe irgendwie ein Jackett gemacht, ein Kleid, sowas wie so ein Rockschürze, ein Rock. Und jeder durfte frei wählen, was er, sie, es anziehen möchte. Mhm. Und das hat auch funktioniert. Und Männer tragen dort den Rock und Frauen tragen irgendwie das Jackett, aber als Kleid. Und es ist so auffällig, das kriege ich das Feedback und es ist so schön, dass man kommt dahin und man sieht sofort, wow, das ist was Besonderes so. Und das ist natürlich auch die Wertschätzung. Also man merkt irgendwie, ich sag mal, die sind so 2 Zentimeter größer, weil die kriegen natürlich die Wertschätzung vom Arbeitgeber. Hey, du darfst hier Designerbekleidung tragen. Das macht was mit einem. Mhm. Man arbeitet auch anders, man verhält sich anders, man hat eine andere Ausstrahlung. Und so gehen die auch mit so einer Wertschätzung, gehen die an den Kunden ran. Mhm. Also es ist so eine Beeinflussung auf allen Ebenen, was ich mir vorher gar nicht so hätte ausmalen können.
Mhm. Oh ja, das klingt toll. Und wenn die das dann auch wirklich so annehmen, auch die Idee, dass es so, wie soll ich sagen, post-gender-mäßig ist. Ja. Apropos Gender. Wenn es um die Weberinnen geht, geht es leider auch um Sexismus am Bauhaus. Und den gab es. Von Oskar Schlemmer stammt angeblich der schöne Spruch, wo Wolle ist, ist auch ein Weib, das webt und sei es nur zum Zeitvertreib. Viele Frauen wollten zuerst gar nicht in die Weberei, doch die Männer sahen dort den geeignetsten Platz für die Frau am Bauhaus. Die Gründe dafür scheinen aus heutiger Sicht oft mehr als skurril.
Da wurde behauptet von einem Itten, Frauen können nur 2-dimensional gucken, die können gar nicht 3-dimensional irgendwas gestalten und deswegen sollen sie mal schön irgendwie 2-dimensional und in die Weberei irgendwie gehen, so. Und das ist 100 Jahre, das ist gar nichts so. Und ich glaube, deswegen ist es noch so drin, dass Frauen das noch so im Gewebe, im Fleisch haben, schaffst du eh nicht so. Oder ich habe auch die Sprüche abgekriegt, ja, jedes Mädchen will irgendwie Modedesignerin werden, so. Das hat mich richtig wütend gemacht, schon eben als 12-Jährige, so damals. Wie gesagt, aber nein, ich habe das doch gespürt und irgendwie auch immer gespürt, dieser Glaube, worüber wir auch gesprochen haben. Man, klar, immer braucht diesen Glauben. Aber also ich muss immer wieder dran denken an Investoren zum Beispiel. Das ist so ein passendes Beispiel. Also wie viele Frauen gibt es in der Mode, die Investoren bekommen haben? Sehr, sehr wenige. Und auch da geht's um Familienbildung. Also wenn ich jetzt Investor wäre und da sitzt dann so eine junge Modedesignerin vor mir und ich habe irgendwie 2, 3, 4, 5 Millionen zu vergeben, gebe ich die einer Frau, die eventuell in 2, 3 Jahren schwanger wird? Oder gebe ich sie halt einem flamboyant jungen Mann, der sich gut verkaufen kann? Ja, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, wohin die Entscheidung irgendwie fällt. So. Und für mich war es ja auch, es war eine Entscheidung. Ich wusste, ich will dieses Baby großziehen irgendwie. Nur, dass mein Baby nicht irgendwann 18 wird und auszieht, sondern das Baby bleibt bei mir, bis ich irgendwie 80, 90 bin. So. Und habe mich auch gegen Familie entschieden und gegen Kinder. Und das war auch völlig fein. So. Aber da ist noch so viel in dieser Matsche, in diesem Sumpf drin, dass es einfach schwierig ist und ja, spannend. Also umso mehr fasziniert mich das, wie da irgendwie 500 Frauen sich gemeldet haben, gesagt haben, ich möchte jetzt beim Bauhaus studieren. Also man muss sich da wieder zurückdenken, die kommen aus sehr konservativen Verhältnissen. Also es müssen noch die Wahnsinns-Powerfrauen gewesen sein, die einfach sagen, ich verabschiede mich wirklich von dem konventionellen Leben und ich gehe diesen Weg, und versuche da irgendwie erfolgreich zu sein. Also finde ich total faszinierend.
Ja, ohne so genau zu wissen, was auf die zukommt. Weil ja. Es gab ja auch zu wenig Role Models, um ja. zu...
Mutig. Und das braucht es eben auch als Frau in der Karriere oder als Künstlerin oder als Designerin. Also dieses Mut, Kreativität und irgendwie ja eine Zukunftsvision oder auch ein fortschrittliches Denken. So. Mhm.
Toll, dass Sie das auch angesprochen haben, weil es gab ja wirklich diese Sichtweise, dass Frauen in der Weberei gut aufgehoben sind, weil die nicht dreidimensional sehen könnten oder so. Wo man heute natürlich erstmal schlucken muss, wenn man das hört. Aber es gibt einen Text von einer Bauhäuslerin, wo sie genau das auch schreibt. Also eine Frau, die selbst schreibt, Frauen können doch nur zweidimensional wahrnehmen. Und die Wahrnehmung der Frau hätte was Kindliches. Also wie sehr Frauen auch den Sexismus internalisiert haben. Also,
ja, Wahnsinn.
Das gibt's ja heute auch noch.
Frauen, aber vielleicht hat sie auch nur gedacht, naja, also ich sehe ja schon wahnsinnig viel. Wie geil muss das sein, Mann zu sein, weil der kann noch mehr sehen als ich oder was?
Das kann ich mir eben auch nicht so richtig erklären. Also sie sieht doch selbst, dass sie dreidimensional sehen kann.
Ja, was oder ist man, da wenn man keine Vorstellung hat, vielleicht denkt sie dann oder hat gedacht in dem Moment, das ist eben nur zweidimensional und Männer können vielleicht auch noch, weil ich mir jetzt mal das Glas angucke, können auch noch da von hinten drauf gucken oder sowas, weiß ich nicht.
Keine Ahnung, ja. Und die Männer haben das noch recht gefördert, dass die Frauen das dann denken, oder was war da los? Also es ist schon, andererseits denke ich mir dann, vielleicht ist es auch, sich so assimilieren in diesem Sexismus, dass man irgendwie besser damit klarkommt, dass man das System so, wie es ist, dann besser akzeptieren kann oder so. Weil es ist jetzt nicht so, dass die Frauen am Bauhaus konkret gegen den Sexismus rebelliert hätten. Stattdessen ist es mir schon bei mehreren Frauen auch der 20er Jahre abseits vom Bauhaus aufgefallen, die kämpfen nicht gegen den Sexismus, die schlucken das im Zweifelsfall eher runter, damit sie halt ihr Ding machen können. Und das ist schon sicher wesentlich anders als heute, wo ich sehr hoffe, dass alle Frauen, die jetzt auch zuhören, immer aufstehen, wenn es um Sexismus geht und sich das nicht gefallen lassen und den Männern ordentlich Paroli bieten. Aber das ist halt vielleicht wirklich noch so eine Generation, wo das so frisch und neu war, dass man das vielleicht noch eher, ja, wie soll ich sagen, toleriert hat. Oder ich kenne das auch von so der Generation meiner Mutter, dass da die Frauen sagen, ja, der Sexismus, der ist an mir abgeprallt. Das glaube ich nicht. Der ist nicht abgeprallt. Mhm. Aber man hat ihn halt akzeptiert, damit man, oder? Damit man weitermachen kann. Mhm. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil das waren auch Mordspower-Frauen, die da auf den Tisch hätten hauen können und so. Haben sie aber nicht. Die wollten lieber arbeiten, möglichst in Ruhe.
Ja, aber das finde ich so toll. Also die haben dann auch gesagt, ja, komm, redet ihr, was ihr wollt. Ich will aber hier was erreichen. Und es gibt ja die tollen Beispiele von den Frauen, die dann sehr erfolgreich in den Metallwerkstätten wurden und die das wirklich durchgezogen haben und auch bewiesen haben, dass sie dreidimensional gucken können und dass sie sehr erfolgreich sein können. Mhm. Oder die dann auch früher schon das Bauhaus verlassen haben, um eigene Architekturbüros zu gründen oder so. Also es gibt ja wirklich tolle Beispiele von den Frauen aus dem Bauhaus.
Warum hatten es diese tollen Frauen am Bauhaus nur so schwer? Das Bauhaus war doch emanzipiert genug, Frauen zum Studium zuzulassen. Warum wurden sie dann nicht gleich behandelt? Nun, eine einfache Antwort wäre, die Zeit war noch nicht reif. Alte Denkmuster saßen offensichtlich noch tief. Dazu kam, dass die Herren Meister mit ihrem Bauhaus in der Welt der hohen Kunst unbedingt ernst genommen werden wollten. Also bloß nicht den Eindruck erwecken, dass hier nur ein bisschen Kunstgewerbe und Weiberkram produziert wurden. Ob es wohl deshalb auch keine Modeabteilung am Bauhaus gab? Das Bauhaus widmete sich allen Bereichen des täglichen Lebens, nur nicht der Kleidung. Eine der Weberinnen hat es aber dennoch gewagt, außerhalb des Unterrichts. Liz Bayer-Volker entwarf 1928 ein Kleid für die moderne Frau. Es ist kurz, ärmellos, schmal geschnitten, in Nuancen von Blau, Grau und Weiß gehalten, mit einem linearen Muster.
Also es wird auch immer das Bauhauskleid genannt. Es ist ein Kleid, das von einer Bauhäuslerin entworfen wurde, von Liz Bayer-Volker. Und es ist ein Etui-Kleid, glaube ich, oder? Jetzt werden meine Modebegriffe geprüft. Hier.
Ja, also ja, Etui-Kleid, aber mit ein bisschen A-Linie. Es geht ja unten ein bisschen weiter auseinander. Hat einen Schlitz vorne.
Es hat einen Schlitz vorne. Es ist relativ kurz auch für die Zeit.
Ja.
Ärmellos.
Von einer Frau entworfen.
Von der Frau entworfen. Und das ist natürlich jetzt der Punkt. Ist es jetzt ein Bauhauskleid? nur weil eine Frau, die am Bauhaus studiert hat, das entworfen hat. Das ist ja die große Frage übers Bauhaus immer.
Ja.
Ist jeder, der mal am Bauhaus studiert hat, ist deshalb alles, was diese Person gemacht hat, immer gleich Bauhaus und so. Und es gab keine Modeabteilung am Bauhaus aus den Gründen, die wir ja schon besprochen haben. Man wollte nicht, dass das so Weiberkram wird, sondern es sollte totale Männerdenkweise, die hohe Kunst und das, das, was wirklich nur ganz oben ist und so. Aber es ist natürlich trotzdem interessant für ein Frauenbild auch der Zeit. Also wie finden Sie, sagen Sie mal jetzt hier Ihre professionelle Meinung?
Ja, es ist eben sehr schön. Es könnte ein Kleid von heute sein. Es könnte irgendwie ein Sommerkleid sein, je nachdem, was für ein Material. Aber es hat eben diese Schlichtheit, die typisch für diese Zeit ist. Also ich habe meine Diplomarbeit über die Amazonen der russischen Avantgarde in den 20er Jahren gemacht. So. Deswegen erinnert mich das natürlich, das ist sehr grafisch, sehr minimalistisch. Ja, leider gibt's halt irgendwie keine Modeabteilung irgendwie im Bauhaus. Deswegen, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich hätte gerne studiert, das wäre irgendwie toll gewesen.
Ich verstehe das eh nicht, das ist auch alberne Männerdenkweise, weil eben Mode oder Kleidung eben ja was ist, was wirklich in der Mitte der Gesellschaft ist. Jeder braucht es, jeder muss es haben. Also man kann ohne einen Wandbehang leben, aber nicht ohne Kleidung am Leib.
Sie haben ja auch viel damit experimentiert. Also hatten Sie ja die ganzen Partys, wo es immer auch um Kostüme ging, wo Sie auch sehr experimentiert waren mit Metallgeschichten an Bekleidung oder eben das triadische Ballett. Das ist das Ding, wo es um Mode und Bekleidung ging, eigentlich im Bauhaus. Also deswegen schade, dass sie nicht auch den Bereich weiterentwickelt hätten.
Die Weiterentwicklung fand anderweitig statt. Hannes Meyer, übrigens überzeugter Kommunist, wollte das Bauhaus auf eine neue Linie bringen. Volksbedarf statt Luxusbedarf war nun die Parole. Also weg von handwerklich gefertigten Silberkännchen und elitär-künstlerischen Wandbehängen und hin zur funktionalen Serienproduktion für das Volk. Walter Gropius und Hannes Meyer hatten sehr unterschiedliche Auffassungen von Kunst, teilweise auch sehr unterschiedliche Ansätze. Doch sie hatten eine große Gemeinsamkeit, den berüchtigten Bauhaus-Idealismus.
Ja, ich hatte in der Mail, die Sie mir zuerst geschrieben haben, wo Sie dann gefragt haben, ob ich mal kommen möchte, haben Sie so schön geschrieben, dass das Bauhaus eine Geschichte über Idealismus ist und über den Glauben daran, dass die Kunst die Gesellschaft verändern kann. Und weil wir gerade eigentlich so ein bisschen da vorbeigeschlittert sind, das hat mich auch motiviert zu kommen irgendwie. Ich fand das einen sehr schönen Satz. Und Idealismus habe ich ja auch ganz viel, habe ich sehr, sehr viel mitgekriegt von meinem Vater. Ja, der wollte eigentlich Schauspieler werden oder Pantomime-Künstler. Dann ist sein großer Meister gestorben. Dann hat er gesagt, dann kann er das nicht zu Ende machen. Dann hat er Architektur studiert. Dann ist auch da wieder das Gleiche passiert. Sein Professor ist gestorben. Er hat gesagt, dann kann ich das nicht zu Ende lernen, wenn ich nicht bei dem lernen kann. Also deswegen dieses schulische Bauhaus. Ich musste viel irgendwie dran denken. Und dann hat er das wieder aufgehört. Und ich glaube, das war der Moment, wo meine Mutter dann ausgestiegen ist und gesagt hat, okay, dieser zwar sehr, sehr kreative Mensch wird meine oder unsere Kinder nicht ernähren können und ist irgendwie ausgestiegen damals. Und er ist dann total ausgestiegen und ist Schäfer geworden, hatte erst 10 Schafe und irgendwann 300 Schafe und ist tatsächlich auch über 10 Jahren sehr, sehr arm gestorben. Aber er war wirklich der größte Idealist, den ich kennengelernt habe. Also hat mir 2 Stunden lang irgendwelche Vorträge über Liebeskind gehalten und mir anhand von klassizistischer Architektur erklärt, was für Fehler ich in diesem Kleiddesign gemacht habe und so. Damals ging mir das natürlich total auf die Nerven. Heute würde ich irgendwie alles umgeben, nochmal so eine Gespräche mit ihm führen zu können. Aber er war bis zum Schluss Idealist und hatte da irgendwie in diesen Gebäuden, wo er die Schafe hatte, wollte riesige Kunst, auch so eine Kunstschule oder so eine Pädagogikschule und hat die Leute, also das habe ich mitgekriegt und ich bin ihm dankbar für sozusagen das, was ich da geerbt habe, weil ich glaube, Kreativität ist ganz wichtig und Idealismus ist ganz wichtig und ja, wie Sie es so schön formuliert haben, wirklich dieser Glaube daran, dass eben Kunst die Gesellschaft verändern kann und weil ich finde es in der heutigen Zeit auch manchmal schwierig, so mir selber zu sagen, okay, sollte ich nicht lieber irgendwie Ärztin ohne Grenzen werden, brauchst jetzt noch eine Modedesignerin mehr. Und dann muss ich mir eben genau das immer wieder sagen, dass das ein ganz wichtiger Beitrag ist so für die Gesellschaft.
Auf alle Fälle. Gerade Mode, ich meine, das trägt man jeden Tag auf der Haut. Das ist das, was einem auch am nächsten ist, auf alle Fälle. Und Ja, also um wieder beim Bauhaus zu bleiben, das ist auch was, was Walter Gropius und Hannes Mayr auch sicherlich gemeinsam hatten. Beide haben tief und innig geglaubt, dass Kunst oder Gestaltung, wie man es auch nennen will, einen Einfluss nehmen kann auf die Gesellschaft. Und manchmal frage ich mich, ob dieser Glaube heute noch so da ist, was so Kunst angeht, was vielleicht auch daran liegt, dass gerade bildende Kunst heute manchmal auch, wie sage ich das jetzt diplomatisch, ein bisschen abgehoben ist, sagen wir es so, und vielleicht den Menschen nicht mehr so einfach zugänglich. Jetzt kann man natürlich diskutieren, waren die Produkte des Bauhauses den Leuten einfach zugänglich?
Wahrscheinlich auch nicht. Und auch das ich glaube, das ist dieses Spannungsfeld. Also man muss sich auch mit Kunst beschäftigen. Mhm. Das ist, was mit einem macht. Man muss aufmachen, wenn man immer nur sagt, ah, gefällt mir nicht, meckern, so. Aber es ist, ja, aber es macht was mit einem. Mhm. Auch wenn es etwas Negatives macht. Aber Kunst macht immer irgendwas mit einem.
Die neue idealistische Linie von Hannes Mayr zog viele Studierende an, darunter auch immer mehr internationale Bewerbungen. Das Bauhaus warb nun sogar damit, aus wie vielen unterschiedlichen Ländern die BauhäuslerInnen stammen. Und im Jahr 1929 ging das erste Diplom der Schule an den Türken Seyfi Naki Halil Bey. Wie multikulturell das Bauhaus wirklich war, was es mit dem internationalen Stil auf sich hat, und wie es mit Seyfi Naki Halil Bey weiterging, das bespreche ich beim nächsten Mal mit Nermin Günesch von der Bauhaus GmbH. Stay tuned!
Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus Archiv Museum für Gestaltung Berlin. Die neue Folge erscheint am dritten Donnerstag des nächsten Monats, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns und erzählt allen About Bauhaus.